Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Ping Privacy in Germany. Wir sprechen auch heute wieder über aktuelle Fragen des Rechts und des Rechtsstaats und natürlich auch unserer Verfassung und schauen dabei auf unsere Themen Datenschutz und auch heute wieder auf das Thema Informationsfreiheit. Wir, das sind zum einen, bin ich das, Stefan Brink, Leiter eines Digitalisierungsinstituts in Berlin, ehemaliger LFDI Baden-Württemberg, und am anderen Ende der Leitung sitzt Professor Nico Herting, Rechtsanwalt, Herausgeber der Ping. Ja, Nico, schön, dass du da bist.
Ja, hallihallo. Heute ist meine Leitung dann besonders lang und wir haben ja schöne Themen heute, nicht? Wir wollten heute mal sprechen, das ist ja nicht mehr ganz taufrisch, zunächst einmal über die Entscheidung des Kammergerichts in Sachen deutsche Wohnen. Wir haben ja hier mehrfach schon diesen Fall erörtert, der doch schon wegweisend ist aus vielen Gründen für die Bußgeldpraxis, DSGVO-Sachen hierzulande. Der EuGH hatte im Dezember auf die Vorlagefragen, die das Berliner Kammergericht gestellt hatte, geantwortet, also erstens, ein Verschulden braucht es schon, es ist keine verschuldensunabhängige Verantwortung, sondern es muss ein Verschuldensnachweis geführt werden, ja, aber es muss nicht, wie es die Paragraphen 30 und 130 OWG ja vorschreiben, auf die das Bundesdatenschutzgesetz verweist, es muss nicht der Nachweis geführt werden, dass eine konkrete Person oder gar eine Führungsperson, wie es in Paragraph 30 OWG heißt, fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt hat. Es reiche, so der EuGH in der Entscheidung, aus, dass man sich über die Rechtswidrigkeit nicht im Unklaren sein konnte. Oder so eine ähnliche Formulierung findet sich in der Entscheidung vom 5. Dezember. Und jetzt ist das Kammergericht dann mit erstaunlicher Geschwindigkeit, als ob sie es schon geahnt hätten, am 22. Januar hergekommen und hat daraufhin die Sache wieder zurückgegeben an das Landgericht, von dem der Fall ja ursprünglich stammt, das Landgericht Berlin, das für die Überprüfung des Bußgeldbescheids 14,5 Millionen zur Erinnerung zuständig war, nachdem Deutsche Wohnen Einspruch eingelegt hatte. Landgericht Berlin hatte damals das Verfahren gar nicht erst eröffnet, sondern gesagt, ich mache es mal mit meinen Worten, der Bußgeldbescheid sei ganz grottig, weil da stünde ja gar nicht drin, welche Personen dort verantwortlich gewesen seien, wofür verantwortlich gewesen seien dafür, dass nach Auffassung der Berliner Datenschutzbehörde datenschutzwidrig. Man hatte sich da schon lange gestritten mit zwischen Deutsche Wohnen und der Berliner Datenschutzbehörde darüber, dass man in sehr erheblichem Umfang Mieterunterlagen archiviert hatte für die Dauer von 10 Jahren und zu diesen Mieterunterlagen dann auch alles gehörte, was man so bei der Bewerbung um eine Mietwohnung heutzutage einreicht. Also von Gehaltsbescheinigungen bis Schufa-Auskünfte etc. Das hatte man alles archiviert. Und dann, das ist ein bekanntes Thema, dann gibt es immer die Frage, ja, muss ich denn jetzt, weil ich ja archivierungspflichtig bin, nach dem Handelsgesetzbuch und Steuerrecht, kann ich das jetzt einfach rausnehmen oder muss ich es sogar rausnehmen aus Datenschutzgründen? Und wie kann ich denn dann noch, wie es dann immer heißt, revisionssicher archivieren, wenn die Sachen nicht so dann auch im Archiv sind, wie sie einmal waren, sondern dann mit teilweise Schwärzungen. Das war alles die Feststellung, ob das datenschutzwidrig war oder nicht, musste weder das Landgericht noch das Kammergericht entscheiden, sondern das Landgericht hat gesagt, das mag ja alles sein, aber also es fehlt hier an jeglicher Feststellung, welche Personen hier verantwortlich gewesen sind. Paragraph 30, 130 OWG sagt, das Bundesdatenschutzgesetz ist anwendbar. Daher stellen wir dieses Verfahren wegen des mangelhaften Bescheides ein. Dagegen hat die Datenschutzbehörde dann Beschwerde eingelegt und das Kammergericht hat dann, wie gesagt, den EuGH angerufen. Und jetzt geht es halt wieder den Weg zurück. Jetzt hat der EuGH das so beantwortet, dann geht es zum Kammergericht, das gibt es zurück zum Landgericht. Mit welcher Begründung, Stefan? Jetzt schlägt deine Stunde.
dieser Kringel, den wir da jetzt gedreht haben, der hat tatsächlich 3 Jahre gedauert. Also wir sind jetzt 3 Jahre älter geworden, aber auch doch durchaus schlauer geworden. Der Bußgeldbescheid war noch vom Oktober 2020. Die Verfahrenseinstellung durch das Landgericht Berlin war vom 18. Februar 21, also wirklich ziemlich genau vor 3 Jahren. Und ja, jetzt landet die Sache allerdings immerhin zwischendurch beim EuGH gewesen, wieder dort, wo sie hergekommen war, beim Landgericht Berlin. Mich macht das immer ein bisschen skeptisch, wenn ich sehe, dass sich Gerichte eigentlich gar nicht mit dem Datenschutzrecht selbst befasst haben, sondern irgendwie abgewichen sind oder ausgewichen sind, so wie das Landgericht Berlin nichts zu der wirklich anspruchsvollen Frage gesagt hat, ja, welche Metadaten werden denn jetzt gespeichert, archiviert und welche müssen gelöscht werden. Zu dieser anspruchsvollen Frage hat noch niemand was gesagt. Die Berliner Datenschutzbeauftragte hat sich festgelegt und hat gesagt, nee, dass der Kram muss gelöscht werden. Und die Deutsche Wohnen war offensichtlich anderer Auffassung. Und dazu hat aber noch kein Gericht irgendwas gesagt. 3 Jahre später sind wir jetzt wieder an dem Punkt, dass das Kammergericht sagt, so, ihr macht es jetzt bitte nochmal. Wir sind schon schlauer geworden im Zuge des Verfahrens und daraufhin weist auch das Kammergericht hin, indem sie sagen, ja, Geldbußen nach 83 Datenschutzgrundverordnung können unmittelbar gegen juristische Personen verhängt werden. Genau das hatte das Landgericht Berlin in seinem Beschluss vom Februar 21 in Frage gestellt und hat gesagt, nee, das kann nur eine natürliche Person sein, die in Ordnungswidrigkeiten Bußgeld kassiert. Und das Kammergericht hat jetzt aus der EuGH-Entscheidung also rausgelesen, nee, muss nicht so sein. Zum Zweiten haben sie rausgelesen, dass das Unternehmen, wie das Kammergericht sagt, im Deliktsbereich der Datenschutzgrundverordnung per se schuldfähig sei. Dass allerdings die natürliche Person, die die Pflichtverletzung begangen hat, nicht bezeichnet werden muss. Das war, glaube ich, relativ klar auch vorher gewesen. Und das Kammergericht stellt also fest und gibt dem Landgericht mit auf den Weg, dass die Datenschutzgrundverordnung das nationale Verfahrensrecht, also insbesondere das Ordnungswidrigkeitenrecht, überformt und in Teilen eben auch umgestaltet und dass das die nationalen Gerichte, jetzt das Landgericht Berlin, eben berücksichtigen müssen. Mit diesen Vorgaben, die dort schon mal dem Landgericht mit auf den Weg gegeben werden, startet es jetzt wieder neu und kann sich hoffentlich erstmals und intensiv mit der datenschutzrechtlichen Frage von Speicher- und Löschfristen befassen. Sehr gespannt. Schwierig ist an dem Fall natürlich auch, es ist rechtlich nicht trivial. Also es geht nicht um irgendwelche sehr eindeutigen technischen Fragestellungen. Es geht auch nicht um irgendwelche klaren Verletzungen von zum Beispiel arbeitsrechtlichen Normen im Beschäftigtendatenschutz, sondern es geht um eine handfeste, auch umstrittene Datenschutzfrage. Und in dem Bereich mit Bußgeldern aufzuwarten und noch dazu dann natürlich wegen der Größe der Deutschen Wohnen und deren Umsatz mit einem erheblichen Bußgeld, 14,5 Millionen, das ist schon eine steile Ansage gewesen der Berliner Datenschutzbeauftragten. Die wird jetzt, jedenfalls ihre Nachfolgerin, sich große Mühe geben müssen, dem Landgericht Berlin klarzumachen, dass der alte Bußgeldbescheid vom Oktober 2020 völlig in Ordnung war und dass man das nicht anders sehen konnte, als sie es gesehen hat. Das ist eine große Herausforderung und da bin ich nicht ganz sicher, dass das gut geht. Aber das Landgericht Berlin wird sich mit materiellem Datenschutzrecht befassen müssen. Und das ist ja auch eine gute Aussage.
Also wenn der Fall zum Kammergericht geht, dann mache ich dir aber eine Prognose, wie der ausgeht.
Bin ich gespannt.
Da geht Deutsche Wohnen baden vorm Kammergericht, weil wenn man die Entscheidung zwischen den Zeilen einmal liest, ist das ja ein einziger Lobgesang auf die Berliner Datenschutzbehörde und gleichzeitig eine Ohrfeige natürlich für das Landgericht, das ja also den für so mangelhaft gehalten hatte, den Bescheid, dass sie nicht mal das Verfahren eröffnet haben. Und es spricht die Strenge der Strafjustiz aus diesem Urteil heraus, weil man sich das auch nicht verkneifen kann, doch ganz schön auch den Kollegen dann dort mal zu zeigen, dass das, also was man davon hält, was sie für Einwände dort vorgebracht haben. Also so heißt es dann etwa, dass die Vorwürfe sind im Bußgeldbescheid ausgesprochen konkret und ausführlich dargestellt. Der Bußgeldbescheid bezeichnet die insgesamt 16 Tathandlungen auf mehr als 17 Seiten in einer ausdifferenzierten und nachgeradeten zisilierten Weise. Die Ausführungen vermitteln dem Betroffenen präzise, was ihr vorgeworfen wird, und sie ermöglichen es ihr sich dagegen zu verteidigen. So, also das ist der Lobgesang auf die Berliner Datenschutzbehörde. Und dann Rand Nummer 14 der Entscheidung, da wird natürlich die Hürde ja möglicherweise sogar noch niedriger gehängt, als der EuGH sie hängen wollte. Da heißt es dann nämlich, damit fallen alle Personen, die im Rahmen der unternehmerischen Tätigkeit in den abstrakten Verantwortungsbereich der juristischen Person und viel diskutierter Halbsatz, selbst eine normentsprechende Organisation führt jedenfalls in aller Regel nicht zu Exkulpation. Das heißt auf Deutsch, also du kannst deinen Laden noch so schön Datenschutz hübsch gemacht haben, wenn da was daneben geht, dann bist du trotzdem dran. Ja, das ist meines Erachtens ein etwas, also so habe ich den EuGH nicht verstanden, in kurzer Fassung. Da muss wohl schon ein bisschen mehr da sein. Aber da klingt natürlich schon durch, was das Kammergericht von auch von den Erfolgsaussichten des Einspruchs hält. Also wenn man mal das so ein bisschen zwischen die Zeilen blickt. Also wer so schreibt, hat keinen Zweifel daran, dass der Bußgeldbescheid am Ende hält.
Und insofern wissen wir natürlich nicht, wie es ausgeht, aber prognostizieren mal, falls es für die Berliner Datenschutzbeauftragte vom Landgericht Berlin nicht befriedigend ausgeht, das wird eine zweite Instanz geben.
Der liebe und geschätzte Kollege Tim Wibitow, der das Verfahren führt und der halt, wie er halt so ist, ja auch sehr ausgiebig sich dann zu diesem Verfahren in jedem Stadium geäußert hat, verkündet bereits unter anderem, da müsse doch dann bestimmt nochmal der EuGH heran an diesen Fall, um dann diese Archivierungsfrage möglicherweise zu klären oder möglicherweise genau zu klären, was das denn eigentlich ganz genau und präzise heißt, Fahrlässigkeit einer juristischen Person. Das ist ja für uns ein etwas, was wir kaum und weil wir es nicht haben, weil wir es nicht kennen, nur natürliche Personen. Im deutschen Recht kennen wir eigentlich Fahrlässigkeit und Vorsatz nur von natürlichen Personen. Und da ist das gar nicht so trivial, jetzt das dann diesen Maßstab an eine juristische Person anzulegen. Und mehr als den einen Satz, den man in dem Urteil vom 5.12. findet, nicht im Unklaren sein oder so ähnlich heißt es, nur diesen einen Satz findet man zum Maßstab dann auch in der EuGH-Entscheidung zur Deutsche Wohnen.
Wir dürfen gespannt sein und ich bin mir auch sicher, Nico, dass das nicht das letzte Mal war, dass wir diesen schönen Fall hier in unserem Podcast uns betrachten durften.
Ja, aus deiner lang zurückliegenden Vergangenheit gesprochen, du warst ja mal bei den Datenschutzbehörden, manche mögen sich noch daran erinnern, wird das jetzt die Datenschutzbehörden ermutigen, mehr Bußgeldbescheide zu machen? Also die Beobachtung war ja allgemein, dass wohl auch im Hinblick auf Deutsche Wohnen eine erhebliche Zurückhaltung gab bei den Bußgeldbescheiden, jedenfalls bei den fetten Bußgeldbescheiden, bei den streitigen Bußgeldbescheiden in den letzten Jahren.
Ich glaube nicht, dass das ermutigt. Zum einen muss man ja sehen, die Datenschutzkonferenz hat sich ja im Rahmen des Vorlageverfahrens an den Europäischen Gerichtshof auch positioniert und hat ziemlich daneben gelegen, hatte insbesondere die Auffassung vertreten, dass das Verschuldensprinzip keine Rolle mehr spielen sollte. Und das war wirklich ein deutlicher Fehlgriff. Ich glaube, das wird den einen oder anderen verunsichert haben. Und ich würde auch nochmal hervorheben, ob man wirklich schwierige Rechtsfragen im Bußgeldverfahren klären sollte oder ob man nicht doch dann besser den Weg der Anordnung des Verwaltungsaktes wählt und dann vor den Verwaltungsgerichten das inhaltlich ausficht, als anstatt vor den ordentlichen Gerichten im Wege des sozusagen kleinen Strafrechts. Da mache ich ein großes Fragezeichen dahinter. Ich glaube, die meisten werden sich sehr genau anschauen, wie jetzt die Berliner Gerichte und vielleicht auch nochmal der Europäische Gerichtshof damit umgehen. Und ihre Bußgeldpraxis jetzt nicht umstellen im Sinne von, wir hauen mal alles an Bußgeldbescheiden raus, was uns so einfällt. Nein, das wird nach wie vor die Ultima Ratio bleiben. Und es wird die hohe Kunst der Aufsichtsbehörden sein, die richtigen Fälle zu finden. Ich habe jetzt schon mehrfach angedeutet und sehe das auch tatsächlich so. Ich glaube, dieser Fall war nicht so geeignet für ein Bußgeld. Das hätte man besser anders abgewickelt. Aber jetzt ist man drin und jetzt nutzen wir halt die Möglichkeit als Zuschauer, uns ein bisschen zurückzulehnen und zu sagen, ja, dann macht mal, dann zeigt uns mal, wie das geht. Alle werden davon lernen, auch die anderen Aufsichtsbehörden. Sie werden aber zurückhaltend bleiben.
Ja, das ist ja eine schlechte Nachricht für uns Berater, weil die Beratung hat ja lange davon gelebt, also immer von dem Albtraum des Millionenbußgelder. Und also ich meine auch schon zu beobachten, dass das ein bisschen heute mit 5 Jahren oder mittlerweile bald 6 Jahren DSGVO, dass die Furcht vor dem, oder das Geschäft mit der Angst, also ihr müsst irgendwie auch alles jetzt ganz richtig machen, damit ansonsten droht das Bußgeld, dass das nicht mehr ganz so gut funktioniert, weil ja doch die Erfahrung jetzt zeigt, dass, ja, also Nordrhein-Westfalen hat, glaube ich, vor kurzem bekannt gegeben, dass sie, ich glaube, nicht mal 1 Million in Summe in einem Jahr an Bußgeldern verhängt haben. Und das ist,
ich glaube, Nordrhein-Westfalen war schon immer ein bisschen speziell. Die haben eine Tradition, Kleckerbußgelder zu verhängen, also wirklich kleine. 50 Euro, 100 Euro, 200 Euro Bußgelder für irgendwas. Das war ohnehin schon immer ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt. Also jetzt die ganz kleine Münze rauszuholen, dort, wo man auch wahrscheinlich sinnvollerweise verwarnt hätte oder einfach einen guten Hinweis gibt. Und die anderen Aufsichtsbehörden sehen halt einfach, dass die Rechtslage zumal in Deutschland noch nicht klar ist. Ja, wenn ich auf der einen Seite mir anschaue, was das Landgericht Bonn aus dem Bußgeldbescheid des Bundesbeauftragten gemacht hat und dann auf der anderen Seite das Landgericht Berlin ganz anders abgebogen ist und die elementare Frage, wie passen denn jetzt Datenschutzgrundverordnung und Ordnungswidrigkeitengesetz zusammen, ja, das muss ja alles jetzt mehr oder weniger haarklein geklärt werden. Und auch unter Zuhilfenahme des Europäischen Gerichtshofs. Und das ist kein Anreiz für Aufsichtsbehörden, sich da jetzt drauf zu stürzen und zu sagen, okay, dann machen wir da mal ein paar Bußgelder. Sondern das wird man sich gut überlegen müssen. Wir hatten, du hast es angesprochen, Nico, Ende 2022 war ich in Baden-Württemberg zugange. Wir hatten den Schluss draus gezogen, wenn die Rechtslage unklar ist und die Gerichte nicht wirklich Bescheid wissen und auch nicht wirklich weiterhelfen, ja, dann versuchen wir halt möglichst viel unstreitig zu machen. Also haben dann angefangen, die größeren Bußgelder zu dealen, böse gesagt, also Verständigungen herbeizuführen. Das ist eine Möglichkeit, Rechtsklarheit zu schaffen und auch Rechtssicherheit zu schaffen. Optimal ist das auch nicht, weiß ich auch. Haben wir trotzdem gemacht, weil eben auch der Aufwand enorm hoch ist, für so eine Behörde so ein Verfahren durchzustehen. Das bindet ein, zwei Mitarbeiter auf Jahre hinaus, so wie dieser Bußgeldbescheid jetzt die Berliner Datenschutzbeauftragte seit 2020 beschäftigt. Das ist einfach ein enormer Aufwand. Und der muss ja aus den Rippen der Aufsichtsbehörde geschnitten werden, dieser Aufwand. Das lohnt sich nicht wirklich. Deswegen, die meisten Aufsichtsbehörden werden zurückhaltend sein und mal abwarten, was passiert.
Ja, das Verrückte, Stefan, ist ja, dass da herrscht ja überhaupt keine Augenhöhe, wenn man sich anschaut, ja, der Tim, nicht mit seinen Latham Watkins-Leuten, was er alles auffahren kann in einem solchen Verfahren. Und dann die Datenschutzbehörde auf der anderen Seite, ich will jetzt gar nicht schlecht über die Berliner Datenschutzbehörde reden, das ist jetzt gar nicht mein Punkt, aber wo doch im Zweifel die Ressourcen, die personellen Ressourcen begrenzt sind, wo auch die Prozesserfahrung ja nicht wirklich gesichert vorhanden ist, ja. Also den Fall, also ich hebe jetzt hier die ganze Zeit immer den Tim hervor, den hat er nicht mal alleine geführt, sondern zusammen mit dem Kollegen Freischmidt, hier in Berlin, bekannter Strafverteidiger, Vorsitzender Berliner Anwaltvereins, der die ganze strafrechtliche Seite dort gemacht hat. Also da kommt eine Strafrechtskoryphäe zusammen mit einem gestandenen Datenschutzanwalt, mit der also tausende Prozesse schon geführt hat, mit einem ganzen großen Team dahinter. Und da soll dann, ja, und was ich mich immer frage ist, und was ich nur für eine Frage der Zeit halte, ist, warum die Datenschutzbehörden eigentlich keine Anwaltskanzleien einschalten. Sie könnten das ja.
Ja, sie könnten es bedingt. Sie können sich keine hohen Honorare leisten. Ich bin in dem Punkt immer anders aufgestellt. Ich meine, unabhängig auch von der Datenschutzmaterie, wenn ich Ministerien habe, wenn ich Fachbehörden habe, die in ihrem ureigenen Bereich vor Gericht marschieren, würde ich eigentlich immer erwarten, dass die Behörde auch in der Lage ist, so gut wie niemand anders, auch besser als jeder Fachanwalt es kann, ihre Position zu vertreten. Es ist ganz üblich geworden, dass selbst bei kleineren Streitigkeiten und selbst wenn es um Streitigkeiten im Zentrum der Aufgabe einer Behörde geht, dass man Anwaltskanzleien einschaltet, auch zur Entlastung der Behörde. Dann hat man nachher, wenn der Fall in die Binsen geht, wenigstens noch immer die Möglichkeit, über den Anwalt zu schimpfen. Aber ich finde das eigentlich nicht gut. Eigentlich glaube ich, eine Behörde muss das selber hinbekommen. Deswegen, das glaube ich, kann man der Berliner Kollegin nicht ankreiden, dass sie dort sozusagen mit den eigenen...
Nein, ankreiden meine ich auch gar nicht. Ich meine nicht ankreiden, weil das ist ja, sie machen es ja alle gleich, nicht?
Ja.
Das Verfahren selbst
ja.
führen.
Ist das richtig.
Ist überall.
Ja, aber viel wichtiger wäre dann doch sozusagen, sich die geeigneten Fälle rauszusuchen. Mhm. Und auch nicht zu offensiv und auch nicht zu, ja, versuchsweise vorzugehen, mal was auszuprobieren oder mal was durchzufechten, sondern das muss mit viel Verstand und dem Blick für den geeigneten Fall geschehen. Und da, ja, kann man wahrscheinlich unterschiedlicher Auffassung sein, ob der Fall so.
Du hast passt. Du hast natürlich selbst schon angesprochen, dass, also früher war das, also ja, ich, meinen ersten Verwaltungsprozess habe ich, wenn ich mich nicht, Mitte der 90er Jahre geführt. Und in diesen Zeiten war das tatsächlich ganz, ganz gängig und immer und die Regel, dass die Behörden ihre Prozesse selbst geführt haben. Zunehmend tun sie es nicht mehr. Wir kommen ja heute auf einen Fall noch zu sprechen, wo auch eine Anwaltskanzlei eingeschaltet war von einer Behörde, ein EFG-Fall. Das ist eigentlich heute, naja, manchmal so, manchmal anders, aber das ist heute überhaupt nicht mehr die Ausnahme, dass eine Behörde, also die EFG-Fälle, die werden also rauf und runter von einer Handvoll Anwaltskanzleien behördenseits beispielsweise geführt, nicht? Und das hängt natürlich damit zusammen, dass es so Aufrüstungstendenzen gibt, ja. Also das ist natürlich heute, wird dann oft mit einem viel, viel größeren Aufwand auch klägerseits gearbeitet, als das früher der Fall gewesen ist, nicht? Und deswegen meine ich, also eigentlich kann es nur eine Frage der Zeit sein, dass die Datenschutzbehörden sich da auch umschwenken müssen. Stell dir doch mal vor, wir hätten die ganzen Fälle, die irische Datenschutzbehörde hätte in Deutschland, ja. Das ist ja logisch, dass das gar nicht mehr gehen würde ohne das. Ja. Also deswegen meine ich, dass es nur eine Frage eigentlich der Zeit ist. Letzter Punkt zu Deutsche Wohnen. Ich habe den Satz jetzt nochmal hier herausgesucht, weil ich ihn wichtig finde. Das ist eigentlich auch nur ein Halbsatz. Also der Maßstab, den der EuGH aufgestellt hat, aus dem Schenker-Urteil zum Kartellrecht dann übernommen, 10 Jahre alt, ist, sanktioniert werden kann das Unternehmen, wenn es sich über die Rechtswidrigkeit seines Verhaltens nicht im Unklaren sein konnte. Es konnte sich über die Rechtswidrigkeit nicht im Unklaren sein. Gleich viel, ob ihm dabei bewusst war, dass es gegen die Vorschriften der DSGVO verstößt. Ja, bisschen seltsam, ja, weil das klingt so fast so, als ob es das eine sagt, also muss sich im Klaren gewesen sein, dass es rechtswidrig. Und dann sagt es aber im anderen, aber muss ich nicht darüber klar gewesen sein, dass gegen die DSGVO verstößt? Naja, also was das jetzt genau bedeutet, mag.
Da bleibt auch noch Raum, sage ich
mal. Es ist sicherlich,
ja. Klarheit.
Aber das ist der Maßstab und der ist halt schon ein bisschen weniger streng als das, was das Kammergericht daraus macht. Das sagt, also ihr könnt euer Betrieb noch so DSGVO-konform organisiert haben. Das nützt euch gar nichts, wenn es zum Verstoß kommt. Wir wollten noch über einen anderen Fall sprechen. Der Fall, in dem eine baden-württembergische Anwaltskanzlei eingeschaltet wurde von der Universität Mannheim. Heidelberg.
Der Verwaltungsgerichtshof, deswegen kommst du auf Mannheim, sitzt in Mannheim. Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg ist nur übrigens eine andere Bezeichnung für Oberverwaltungsgericht. Das hat historische Gründe, dass manche Obergerichte sich VGH nennen und nicht UVG. So wie es historische Gründe hat, dass das Berliner Oberlandesgericht sich Kammergericht nennt. Worum geht es hier in der Sache? Es geht um eine Entscheidung vom 25. Oktober 2023, also schon ein bisschen ein paar Tage her, aber in der Sache sehr spannend. Es geht nämlich um das Verfahren der Verleihung einer Honorarprofessur, und zwar, was an sich schon spannend ist, durch die Universität Heidelberg, und zwar nicht an irgendwen, sondern an den Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, berufen wurde des Bundesverfassungsgerichts Stefan Habert. Es geht in der Sache um Informationsfreiheit, um Informationszugangsrecht. Da möchte also ein Bürger, eine Bürgerin Zugang zu amtlichen Informationen, und auch die Universitäten zählen ja zu den öffentlichen Verwaltungsstellen. Und das Informationsfreiheitsrecht bietet dafür den richtigen Ansatz. Dort wird nämlich Transparenz geschaffen. Zwar nicht gerade die gläserne Verwaltung, dass man alles zu sehen bekommt und alles nachvollziehen kann, aber doch eben ein erhebliches Mehr an Einsicht, an Zugang zu Informationen und zu Unterlagen, an echter Transparenz, die natürlich ihre Grenzen findet in vernünftigen Gegeninteressen, die auch in den jeweiligen Informationszugangsgesetzen oder Transparenzgesetzen von Bund und Ländern formuliert sind. Natürlich findet diese Transparenz ihre Grenze in der öffentlichen Sicherheit, im Schutz von der Interessen Privater, also zum Beispiel Datenschutz oder gewerblichen Geschäftsgeheimnissen. Es gibt bestimmte Behörden, die man in besonderer Weise schützt vor der Neugier der Bürgerinnen und Bürger, zum Beispiel den Rechnungshof oder auf höchster Ebene das Kabinett oder die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten oder eben, und darum geht es heute in dem Fall, den wir besprechen, Wissenschaft und Forschung werden auch besonders behandelt. Warum ist das so? Naja, weil sie Grundrechte wahrnehmen, auch als öffentlich-rechtliche Institutionen. Ein seltener Fall, dass eine juristische Person des öffentlichen Rechts auf sich auf Grundrechte berufen kann, hier auf Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes, nämlich die Freiheit von Forschung und Wissenschaft. Und dementsprechend sind auch die Informationszugangsgesetze der Länder hier von Baden-Württemberg schon formuliert, dass Informationszugang nicht gewährt wird, Paragraph 2 Absatz 3 Nummer 2 des Landesinformationsfreiheitsgesetzes Baden-Württemberg, nicht gegenüber Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung, soweit Forschung, Kunst, Lehre, Leistungsbeurteilung und Prüfung betroffen sind. Und hier ging es schließlich um die Auswahl und die Ernennung eines Honorarprofessors von Stefan Habert durch die Universität Heidelberg. Und das sieht doch so aus, erstens wie öffentliche Verwaltung und möglicherweise aber eben zweitens wie ein Fall, der unter die Ausnahmevorschrift fällt. Es geht ja schließlich um einen Vorgang im Rahmen der Hochschultätigkeit. Es gab einen entsprechenden Zugangsantrag schon im Jahr 2019. Der wollte gerne Näheres wissen, der Bürger, über die Gutachter. Wenn ein Honorarprofessor bestellt wird, gibt es je nach universitären Verfahren mehrere Gutachter, die also schauen, ob die betreffende Person sich genügende wissenschaftliche Meriten verdient hat, um ein ordentlicher Honorarprofessor sein zu können. Und dort wurde nicht nur herausverlangt, zu wissen, wer die Gutachter waren, sondern die Gutachten selbst sollten auch vorgelegt werden. Hintergrund war, dass es Kritik gab, dass möglicherweise es Interessenkonflikte gegeben haben könnte zwischen den Gutachtern, die dort aufgetreten sind für die Universität Heidelberg und der damaligen Anwaltskanzlei von Stefan Habert, die sozusagen Beziehungen hatte zur Universität Heidelberg, sodass die Frage im Raum stand, möglicherweise könnten die befangen gewesen sein. In der Sache hat die Universität Heidelberg zugemacht und hat gesagt, nee, das zeigen wir euch nicht, wie wir den Honorarprofessor Stefan Habert begutachtet, geprüft haben. Und über das Bestellungsverfahren sagen wir gar nichts. Da ist der Kernbereich von Forschung und Lehre betroffen. Und dann haben sie sich auf diesen § 2 Absatz 3 Nummer 2 LEFG berufen. Da sagen wir nichts. Das Verwaltungsgericht Karlsruhe, das dort angerufen wurde, hat interessanterweise gesagt, na, da wart ihr zu intransparent, liebe Universität Heidelberg. Ihr hättet mindestens mal die Namen der Gutachter rausgeben müssen. Nämlich die Ausnahmevorschrift, auf die ihr euch beruft, ist informationsfreiheitsfreundlich eng auszulegen. Und da offensichtlich der Name der Gutachter für die Freiheit der Wissenschaft offensichtlich völlig irrelevant ist und auch die Auswahl der Gutachter nicht wirklich die Universität Heidelberg im Rahmen ihrer wissenschaftlichen und Forschungstätigkeit beeinträchtigt, das könnt ihr doch ruhig sagen. Und hat deswegen jedenfalls teilweise dem Antrag stattgegeben. Und das hat der Verwaltungsgerichtshof Mannheim jetzt weggeräumt und hat gesagt, ne, noch nicht mal die gibt's, die Namen der Gutachter, und hat eine vollständige Klageabweisung verfügt mit der Begründung, es gäbe keinen gesetzlichen Anhaltspunkt dafür, dass die Bereichsausnahme, die in § 2 Absatz 3 drin ist, zum Schutz der Wissenschaftsfreiheit, dass die in irgendeiner Weise relativiert werden könnte und dass die jeweilige Einzelinformation, die rausgegeben werden soll, jetzt nochmal betrachtet werden müsste, isoliert betrachtet werden müsste in Bezug auf die Wissenschaftsrelevanz für dieses Datum, für diese Information, sondern man müsste das einheitlich auslegen und wenn nur überhaupt der Bereich von Wissenschaft und Forschung betroffen sei und damit der Ausnahmetatbestand und die Bereichsausnahme greife, dann gäbe es gar nichts. Eine, wie ich finde, zwar klare, aber jedenfalls nicht so besonders informationsfreiheitsfreundliche Auslegung, die der Verwaltungsgerichtshof Mannheim dort mit guter Begründung, sage ich dazu, nach umfangreicher Begründung bezogen hat in diese Position. Was meinst du, Nico? Kannst du das nachvollziehen oder würdest du das auch für eher ein bisschen arg zugeknöpft halten, was der Verwaltungsgerichtshof Mannheim dort entschieden hat?
Ja, zunächst mal haben die Kläger Pech gehabt, weil diese Ausnahme gibt es ja nicht in allen Bundesländern. Es gibt ja Bundesländer, da ist auch sind die Hochschulen gar nicht, gibt es gar keine Ausnahmen für die Hochschulen. Zum Beispiel, gerade mal bei Frag den Staat auf der Seite nachgeguckt, die haben so eine Übersicht. Ja, Bremen hat keine solche Ausnahme, Mecklenburg-Vorpommern hat keine solche Ausnahme, Schleswig-Holstein hat keine solche Ausnahme, Berlin hat keine solche Ausnahme. Also wenn es eine Berliner Hochschule gewesen wäre, dann wäre der Fall anders ausgegangen, nicht? Das muss man erstmal auch sehen. Insofern bewegen die sich ja auch auf der ganz simplen Stufe des einfachen Rechts und der Auslegung einer Norm des einfachen Rechts, die, ja, wo man sich ja schon fragt, also warum geht denn diese Norm eigentlich so weit, nicht? Also was spricht denn eigentlich dagegen, jetzt in einer solchen, also was ist, wo ist denn da eigentlich die Frage, die Karlsruhe, das Verband Karlsruhe ja gestellt hat, wo ist denn eigentlich der Bezug zu Freiheit und Lehre? Also wenn man diese Ausnahmevorschrift schon hat, was ist denn jetzt eigentlich deren Sinn? Macht das denn eigentlich überhaupt? Ja, nur das dazu. Das insofern, ja, habe ich natürlich schon eher Sympathie dafür, wie es das Verwaltungsgericht Karlsruhe entschieden hat. Es gibt keine Instanz mehr darüber, weil es ist Landesrecht, da kommt man nicht zum Bundesverwaltungsgericht mit. Also selbst wenn, ja, jetzt es nicht noch so andere Hürden gäbe, zum Bundesverwaltungsgericht zu gehen, aber das ist ja definitiv, das ist dann der
hier definitiv. Es ist tatsächlich so, dass das baden-württembergische Informationsfreiheitsrecht relativ viele Bereichsausnahmen hat. Ich war ja damals als Landesbeauftragter in Baden-Württemberg auch für die Informationsfreiheit zuständig und habe sehr intensiv sowohl mit der Landesregierung als auch mit dem Parlament drüber geredet, ob man das nicht ein bisschen informationsfreiheitsfreundlicher ausgestalten könnte. Du hast es gesagt, Nico, andere Landesinformationsfreiheitsgesetze kennen diese Einschränkung nicht. Das ist schon in Baden-Württemberg speziell gewesen, hängt damit zusammen, dass die Universitäten einfach eine sehr starke Stellung haben in Baden-Württemberg und ihre Interessen im Gesetzgebungsverfahren sehr gut durchsetzen konnten. Gibt auch andere Aspekte, die dort eine Rolle gespielt haben, zum Beispiel, dass die Schulen ausgenommen werden vom Informationszugangsanspruch, hatte einen ganz klaren politischen Hintergrund, dass man Schulen nicht zu transparent machen wollte. Insbesondere wollte man nicht, dass die Eltern bei der Schulauswahl für ihre Kinder zu genau zum Beispiel auf Durchschnittsnoten gucken können, weil man Angst hatte, dass auf die Art und Weise es eine Bewegung hingeben könnte zu den besonders leistungsstarken Schulen beziehungsweise Schulen mit besonders guten Ergebnissen, sagen wir mal, und demgegenüber die Brennpunktschulen, die sozialen Brennpunktschulen sozusagen immer stärker davon betroffen sind, dass wer immer es kann und wer immer engagierte Eltern hat, diese Schulen vermieden werden. Und diese unterschiedliche Steuerung der Schülerinnen und Schüler Ströme sozusagen wollte man nicht, darauf wollte man nicht eingehen, das wollte man nicht zulassen und hat dementsprechend die Schulen rausgenommen aus dem Informationszugangsanspruch. Auch darüber kann man intensiv diskutieren. Ob das tatsächlich in anderen Ländern anders entschieden worden wäre, Nico, da bin ich mir nicht ganz sicher. Nämlich der Verwaltungsgerichtshof Mannheim sagt ja noch was anderes. Der sagt ja nicht nur, die Vorschrift des Paragraphen 2 LDFG ist einheitlich auszulegen, sondern er sagt, der Gesetzgeber konnte das gar nicht anders regeln. Es gäbe nämlich eine Einschränkung der Gesetzgebungskompetenz bei allen wissenschaftsrelevanten Vorgängen und zwar aus Artikel 5 Absatz 3 heraus. Also die argumentieren, der Gesetzgeber hätte gar nicht für mehr Transparenz an den Hochschulen sorgen können, wenn das in Konflikt gerät mit der Wissenschafts- und Forschungsfreiheit der Universitäten, dann hätten die sich nämlich immer unmittelbar auf Artikel 5 Absatz 3 berufen können. Und ich bin relativ sicher, wenn der Fall in Berlin vorkommen würde oder in Bremen, dann würde die Universitätsverwaltung mit dem Argument, wir sagen nichts, steht zwar so im Landesinformationsfreiheitsgesetz, aber wir sagen nichts, weil wir uns auf unsere Forschungs- oder Wissenschaftsfreiheit in Artikel 5 berufen. Ich glaube, das Argument würde kommen.
Das Argument würde sicherlich kommen, aber ich bin nicht so ganz überzeugt, dass es wirklich zieht. Also jedenfalls ist mir jetzt nicht geläufig, dass es Rechtsprechung gibt, die da sozusagen eine ungeschriebene Ausnahme macht. Das würde ja auch den Bund betreffen. Auch im Bund gibt es keine.
Würde auch den Bund betreffen. So ist es.
Also dass man das jetzt als eine, ja, dann wäre ja, was wäre das denn, wenn es eine solche Ausnahme nicht gibt, dann
eine verfassungskonforme Interpretation des jeweiligen Zugangsrechts anstellen müssen und gucken müssen, ob man diesen Aspekt, Schutz der Wissenschaftsfreiheit, Artikel 5 Absatz 3, dort irgendwie unterbringen kann an irgendeiner Stelle. Und wenn nicht, müsste man das Ganze wohl dem Bundesverfassungsgericht vorlegen.
So ist es eher, ne? Das wäre die Behauptung dann, dass das verfassungswidrig ist, wenn es diese Ausnahmen nicht gibt. Das halte ich schon für sehr gewagt.
Ja, da ist der VGH Mannheim schon sehr sicher, dass er sozusagen auf der richtigen Seite steht mit seiner eben nicht informationsfreiheitsfreundlichen Auslegung des Ausnahmetatbestandes.
Nun ja, das ist natürlich, also das wird ein solcher Fall hat natürlich ist natürlich auch politisch. Und das ist natürlich dann auch eine politische Geschichte, die damit reinfließt. Das wird man bei so einem solchen Urteil sicherlich auch berücksichtigen müssen. Ein Thema haben wir noch. Angemessenheit, Stefan.
Die EU-Kommission hat mal wieder einen, wie ich finde, sehr interessanten Bericht vorgelegt. Und zwar am 15. Januar 2024. Und zwar zu Angemessenheitsbeschlüssen. Wir Datenschützer kennen das spätestens, seitdem wir uns das Privacy Shield angeschaut haben und die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs dazu. Max Schrems hat ja mehrfach geklagt in dieser Konstellation internationale Datentransfers. Wenn also Daten, personenbezogene Daten, den europäischen Raum verlassen, dann wird tatsächlich nochmal auf einer zweiten Ebene geprüft, ist die Datenverarbeitung an sich rechtskonform, also genügt sie insbesondere Artikel 6, haben wir irgendwo eine Rechtsgrundlage. Und zweite Stufe, dürfen diese Daten außerhalb der Europäischen Union verarbeitet werden? Diese Frage ist schon älter als die Datenschutzgrundverordnung. Sie ist auch schon in der Europäischen Datenschutzrichtlinie von 1995 behandelt worden. Und seitdem gibt es entsprechende sogenannte Angemessenheitsbeschlüsse der EU-Kommission, die also bestimmte Länder sich anschaut und überlegt, wie sieht's mit deren Datenschutzniveau aus und wie sieht's mit deren Datenschutzpraxis aus. Insbesondere wird auch geschaut, wie verhalten sich denn die Behörden, insbesondere die Strafverfolgungsbehörden und die Polizeibehörden in diesen Ländern. Greifen die einfach auf personenbezogene Daten zu, greifen die ab oder respektieren die auch das Datenschutzrecht? Und dementsprechend hatte die EU-Kommission in den vergangenen etwa 20 Jahren 11 Länder sich angeschaut, die tatsächlich aus ihrer Sicht ein angemessenes Datenschutzniveau hatten. Unter anderem gehören dazu Andorra, Argentinien, Kanada, Israel, Neuseeland, die Schweiz und Uruguay.
Und die Channel-Inseln, jede einzeln?
Die habe ich jetzt mal weggelassen.
Isle of Man gehören sie.
Das wird mir nachgehen.
Die haben noch nicht mal eine eigene Fußballnationalmannschaft, anders als die Färöer-Inseln.
Aber sie haben einen Angemessenheitsbeschluss. Und das katapultiert sie natürlich datenschutzrechtlich in die allererste Liga. Und ja, jetzt muss die EU-Kommission mal gucken, ob die eigentlich noch gültig sind, ob die noch passen, die Angemessenheitsbeschlüsse. Die sind zum Teil richtig alt. Also der Angemessenheitsbeschluss von der Schweiz, der alte, kam aus dem Jahr 2000, der von Kanada aus dem Jahr 2001. Da hat sich ja schon ein bisschen was getan, insbesondere auch technologisch seit 2000. Und dementsprechend hat die Kommission einen Bericht vorgelegt. Und die Frage, ist das noch angemessen, das Datenschutzniveau in diesen 11 Ländern, mit der klaren Antwort versehen, ja, sieht gut aus, können wir so machen, können wir weiter bestehen lassen, und haben dann tatsächlich Land für Land durchgeprüft, wie sieht's denn bei denen so aus, und haben sozusagen Pünktchen gesammelt, was spricht denn dafür, dass das Datenschutzniveau ordentlich ist, also welche Rechtsänderungen hat es denn in der Vergangenheit gegeben. Zur Schweiz wurde zum Beispiel festgestellt, das war ja ein ganz alter Angemessenheitsbeschluss aus dem Jahr 2000, haben sie festgestellt, dass die Schweiz unter anderem ganz kürzlich im September 2023 die Datenschutzkonvention des Europarats, die Konvention 108, ratifiziert hat, also in nationales Recht überführt hat und sich daran hält. Das ist natürlich ein klarer Pluspunkt für das Datenschutzniveau in der Schweiz. Und so wurde begründet, dass also tatsächlich in diesen Ländern noch ein angemessenes Datenschutzniveau besteht. Und insbesondere, welche praktische Folge hat das? Man also beim Datenexport aus der Europäischen Union, zum Beispiel in die Schweiz oder nach Argentinien oder nach Israel, keine, sagen, zusätzlichen Sondertatbestände braucht auf dieser zweiten Prüfungsebene. Ich brauche also keine Standardvertragsklauseln oder ich brauche keine Einwilligung nach Artikel 49 der Datenschutzgrundverordnung, sondern kann, wenn die Datenübermittlung an sich rechtskonform ist, die Daten tatsächlich in diese Zielstaaten transferieren, ohne dass dadurch der Datenschutz gefährdet wird. Also insofern eine wichtige Positionierung der EU-Kommission, von der man sich höchstens aus meiner Sicht wünschen würde, dass vielleicht die Prüfabstände ein bisschen enger gezogen werden. Also 20 Jahre warten ist im digitalen Raum, das sind ja 5 oder 6 verschiedene Generationen an Techniken, die wir da jetzt schon durchlebt haben. Das müsste eigentlich schneller gehen, so alle 3, 4 Jahre mal nachzuschauen, ob so ein Angemessenheitsbeschluss noch okay ist, wäre, glaube ich, sinnvoller.
Ja, ein bisschen amüsiert hat mich der Ton der Schulnoten, die dort verteilt werden, nicht? Ja, also man doch dann ja anerkennt, lobt, dass in dem einen Land, ich glaube Argentinien war es, Fortschritte gemacht werden, weil da ist die Datenschutzbehörde unabhängig ist und die Schweiz kriegt ganz, ganz viele lobende Erwähnung und Andorra hat brav mit der EU zusammengearbeitet, das eigene Datenschutzrecht. Also es hat schon sowas. Also man stellte sich mal vor, die Amerikaner würden einen solchen Ton anschlagen, ja, dann würde das würde man sich verbieten im Prinzip.
Wobei natürlich die Kommission in der Sache offensichtlich einen freundlicheren Maßstab hat als der Europäische Gerichtshof. Ja, also die Kommission ist zwar hier sozusagen auch in Sachen Datenschutz unterwegs, aber natürlich spielen wirtschaftliche Gesichtspunkte, natürlich spielt die ökonomische Beziehung von der EU, insbesondere Mitgliedstaaten zu außereuropäischen Staaten, eine große Rolle. Und man hat gerade im Verhältnis zu den USA gesehen, wie viel Porzellan zerschlagen werden kann, wenn man im Datenschutzbereich sehr hohe Maßstäbe anlegt, wie zum Beispiel der Europäische Gerichtshof, der ja aus meiner Sicht überzeugend zu der Auffassung gekommen ist, es reicht nicht aus, irgendwelche schönen Datenschutzgesetze zu haben, sondern man muss sie auch umsetzen und man muss auch den Betroffenen rechtliche Zugangsmöglichkeiten eröffnen, falls dort ihre Daten gegen ihren Willen verarbeitet werden oder zum Beispiel von ausländischen Sicherheitsbehörden abgegriffen werden. Und genau daran ist die USA ja mehrfach gescheitert, jedenfalls in den Augen des Europäischen Gerichtshofs. Die EU-Kommission hat ja mehrere Angemessenheitsbeschlüsse zugunsten der USA gefasst, die dann vom EuGH aufgehoben wurden. Insofern, ja, die EU-Kommission geht da ein bisschen sehr, ja, vielleicht arrogant ist zu viel gesagt, aber doch sehr selbstbewusst, sag ich mal. Schaut sie sich die anderen Staaten an. Auf der anderen Seite in der Sache waren die Maßstäbe wohl ganz okay, deswegen haben die alten 11 Beschlüsse ja auch gehalten.
Ja, das ist natürlich alles Politik. Man stelle sich mal vor, Argentinien hat eine neue Regierung, Neuseeland hat vor kurzem Regierungswechsel gehabt, was diplomatisch los wäre, wenn jetzt die EU darauf reagieren würde, dass sie sagen würde, kein Angemessenheitsbeschluss mehr, weil uns fehlt da irgendetwas, so auf der Linie EuGH, ja, von Israel mal ganz zu schweigen, ja, also was wäre denn das jetzt, wenn man also in diesen Zeiten jetzt sagen würde, ja, ob zu Recht oder zu Unrecht mal dahingestellt, also Israel hat kein Datenschutzniveau, das irgendwie mehr den europäischen Maßstäben entspricht. Insofern muss man wohl berücksichtigen, dass dann die Kommission da nicht ganz so nur nach Recht und Gesetz entscheidet, wie das vielleicht beim EuGH zu unterstellen ist. Stefan, wir sind am Ende, oder? Ja. Dann sind wir am Ende für heute, ja. Und freuen uns über alle Zuhörerinnen. Das umfasst Zuhörerinnen und Zuhörer und alle, die auch dazwischen, wenn die uns bis hierhin doch gefolgt sind.
Absolut, freuen wir uns und freuen uns über jedes Feedback und über jede Anregung, die uns unseren Podcast noch interessanter und spannender machen lässt.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.